Frau Langner, Frau Langner, verdreht die Augen. Wir haben gerade einen mega Stress. Und zwar mehr ich, einen mega banalen Stress. Und zwar, kann man sich gar nicht vorstellen, 2025. Aber ich wollte drucken für unseren Podcast. Und dann hat der Drucker nicht gedruckt, weil er keinen Toner hat. Und dann suchst du eine Ersatzpatrone und dann merkst du, dass die falsch bestellt worden ist. Und dann denkst du, gut, ich lasse via ein Sekretariat drucken und dann stellt man fest, dass dort auch kein Toner mehr drin hat. Also so viel Ärger wegen so einem Zeichen.
Mhm, die Tücken des Druckers.
Ja, also eben, Papier muss einfach abgeschafft werden, die Digitalisierung muss vorwärts getrieben werden, Justitia 4.0 muss sofort eingeführt werden. Hören wir einfach auf mit dem Papier. Also, wir sind wieder bei unserem Strafrechtsfall. Ich rekapituliere schnell. Unser Klient ist aus der Haft entlassen worden. Wir haben dann im Rahmen von unserer Umfrage ins Team in Diskussion gestellt, hättest du als Staatsanwältin, als Staatsanwalt ihn auch aus der Haft entlassen?
Mhm. Und wir haben ja abstimmen lassen. 76% haben gefunden, ja, wir hätten ihn rausgelassen. Der Tatverdacht lange nicht. Und 24% haben gefunden, nein, das Risiko wäre also zu hoch.
Also mich hat das Abstimmungsergebnis negativ erstaunt.
Wirklich? Mich nicht.
Wieso? Also es muss ja eine Verdichtung vom Tatverdacht stattfinden. Und in dem Fall ist ja also krass Gegenteil passiert. Man hat Blutanhaftungen gehabt im ersten Moment, hat man gedacht, okay, die Zeitnähe, also du hast eine Tat und Blut an der Hand, okay, der Tatverdacht lässt sich mal begründen, aber nachher hat sich ja erwiesen, dass das Blut tierischen Ursprungs ist. Plus man hat die Gegenseite weder auf dem Opfer noch auf dem Tatverdächtigen DNA je gegenseitig von der anderen Person gefunden.
Ja.
Also man hat eigentlich nichts, außer seine ein bisschen gartrümmeligen Aussagen.
Wo nicht das Geständnis ist. Also sind wir froh, dass die zuständige Staatsanwaltschaft ihn rausgelassen hat. Das erinnert mich nämlich an Zürichberg-Tage, wo ich Co-Workshop-Leiterin sein durfte. Und dort haben wir eine Meinungsumfrage gemacht. Mit dem Vorurteil, dass Anträge auf Haftanordnung praktisch immer durchgewunken werden. Und wir haben abstimmen lassen, also 100% von allen Anwälten gefunden, das stimmt. Und sogar 60% von der Staatsanwälte haben gesagt, dass das stimmt.
Und also das darf ich schnell Verständnisfrage. Also stimmen tut, dass ZMG einfach durchwinkt?
Mhm. 100% von der teilnehmenden Anwälte, 60% von der teilnehmenden Staatsanwälte haben das ebenfalls bestätigt und sogar 44% vom Gericht. Also sind wir froh, ist es gar nicht erst so weit gekommen.
Eben, ich muss ehrlich sagen, wenn der Fall zum ZMG gegangen wäre, bin ich mir im Fall nicht sicher. Je nach Richter hat man den auch drin.
Mhm.
Und ich glaube, beim ZMG, wenn wir die hätten abstimmen in dieser Frage, wäre wahrscheinlich die Zahl nicht bei 24%.
Durchaus möglich.
Ja. Und das ist so eine geteilte Unverantwortlichkeit. Als ich angefangen habe als Verteidiger, hätte noch der Staatsanwalt zuerst im ersten Anlauf selber können Haft verfügen. Und das ist erst quasi in einem zweiten Schritt, ich glaube, das war nach 7 oder 10 Tagen, ist dann zum ZMG gegangen.
So ein bisschen Jugo-Style.
Ein bisschen heutiger Jugendstil, genau. Und wenn, ich bin mir überzeugt, wenn man die Haftquote von damals anschaut und vergleicht mit heute, ist die tiefer gewesen. Weil der unmittelbare, mit dem Fall Vertraute, dem Mensch gegenüber Sitzende, hätte das müssen verantworten. Heute sagt ein Staatsanwalt im Zweifel, ja, das soll doch das ZMG entscheiden. Und das ZMG denkt sich, ja gut, wenn der Staatsanwalt Haft will, dann wird er schon seine guten Gründe haben.
Durchaus möglich.
Ja. Also psychologisch ist die Zweiteilung vom Verfahren, wo man wegen der IMRK eingeführt hat, wahrscheinlich nicht zielführend.
Mhm. Also, was lustig ist, weil wir haben in dieser Tagung, ich komme wieder auf das zurück, auch das Vorurteil in den Raum gestellt, dass die Staatsanwalt bei jedem nichtgeständigen oder nichtgeständigen beschuldigten Person den Antrag auf U-Haft stellt. Und das finden alle drei Gruppen auch nicht. Sogar 64% von allen Anwälten haben gesagt nein. 95% von allen Staatsanwälten haben gesagt nein. Und 100% von allen Richtern haben gesagt nein, das Vorurteil stimmt nicht. Das ist krass, oder?
Und wie erlebst es du? Wie hast du das beantwortet?
Ich hätte zum Glück nicht abstimmen müssen. und wir haben allen die Anonymität zugesichert. Ich tue mir jetzt auch zusichern. Also mich hat es erstaunt, dass sogar die Anwälte zu 64% sagen nein. Gut, das ist natürlich, wir haben ein bisschen überspitzt, jeder nicht geständig und so.
Mhm.
Aber es war natürlich also schon Thema, gewesen, dass dort, wo überhaupt U-Haft in Frage kommt, also nicht wegen einem wirklich ein Bagatelldelikt. Aber ja, Offensichtlich findet das jetzt die Mehrheit nicht. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, sagen wir es mal so.
Also man erlebt durchaus mitunter, unter Umständen, dass man schon das Gefühl hat, dass die Haft als Druckmittel verwendet wird.
Ja, das glaube ich auch. Und zwar teilweise gezielt.
Es gibt ja dann schon Konstellationen, wo quasi, wenn du ein Geständnis ablegen willst, wenn du dann auch wirklich bist, dass sich dann allenfalls der Haftgrund schon auflöst.
Ja.
Aber man würde sich doch wünschen, dass das ZMG eine ernsthafte Kontrolle wäre. Weil das würde natürlich die Staatsanwaltschaft auch zu einer gewissen Zurückhaltung bei der Anwendung von allenfalls bei den nicht zulässigen Konstellationen auf Haft spekulieren.
Ja.
Weil sie wissen ja eigentlich, dass wir im kürzeren Hebel sind, weil bei 96% von allen Anträgen werden es gut geheißen.
Genau, ich möchte jetzt da auch nochmal darauf hinweisen, das ist mir mehrfach zugetragen worden im Rahmen dieses Workshops. Es gibt also Zwangsmassnahmen Richterinnen und Richter, die das wirklich so machen.
Oder wenn auch Beschwerden der Podcast anträgt, man soll nicht alle über den gleichen Kamm scheren.
Genau.
Und das ist ja auch nochmal so etwas. In dem Moment, wo wir wissen, welchem ZMG-Gericht der Fall zugewiesen ist, wissen wir, es wird entweder ernsthaft angeschaut oder es wird durchgewunken. Und das finde ich auch schon so bedenklich. Weißt du, dass du wie namenorientiert weißt, okay, hast du eine Chance oder nicht? Das dürfte doch nicht sein.
Das ist zum Glück so, dass wir das in der Regel nicht wissen, wie das Telefon kommt vom Sekretariat von der ZMGs und dann heisst es, bis heute um 5 ist gut, mässig, aber ja, ist gut. Also das weisst du ja relativ häufig nicht.
Ja, aber in den Fällen, wo es wissen, ja, können wir wissen, wir haben gerade, oh ja, kannst du vergessen. Oder wir wissen, okay, es wird angeschaut, das gibt eine realistische Chance. Und ich finde das für eine Rechtsgleichheit oder auch für die ganze Ausstrahlung, das ist doch so...
Ja, ist wichtig, wäre wichtig.
Es ist mir klar, du sitzt dort, du hast Alltag, die Aktendossier, du hast relativ wenig Leben, weil wenig Leute Anhörung wollen, das ist so weit weg, der Staatsanwalt ist viel näher am Fall, zum Teil sind das riesen Aktenpakete. Ich finde, das System sollte man schon überdenken. Ich würde mir ein System wünschen, wo der gleiche ZMG-Richter immer mit dem Fall mitgeht. Weißt du, wenn du so organisierte Kriminalität hast und irgendwelche Aktendossier, die fast den Raum füllen, und jedes Mal soll ein neuer ZMG-Richter das anschauen. Ich meine, das ist ja logisch, da schreibt jeder andere ab und verweist auf die frühere Verfügung und am Schluss hat es gar niemand richtig angeschaut.
Ja.
Also ich glaube, das wäre für die Fairness von diesen Verfahren doch eminent wichtig. Dass man wirklich das System mal neu denkt. Man kann sich dann von mir aus am Schluss wieder so lassen, wie es ist, wenn man zu der Meinung kommt, das ist so wirklich non plus ultra. Aber zumindest das mal zur Disposition stellen und sagen, bei einer Gutheißungsquote von kommunistischen 96% könnte allenfalls etwas nicht ganz richtig laufen.
Ja, durchaus möglich.
Also von dem her ist jetzt die 24% nicht mehr so hoch und ich revidiere meine negative Überraschung. Ja. Wir haben nochmal eine negative Erfahrung gemacht in letzter Zeit. Ist ein Verfahren, sie haben eine beschuldigte Person vertreten, ist das Verfahren eingestellt worden. Und dort ist einfach die Verfügung gekommen, die Einstellungsverfügung, ohne dass man uns Frist angesetzt hätte, dass man hätte können Entschädigungen genug geltend machen können. Dann hast du natürlich die Einstellung auf dem Tisch und jetzt müssen wir zwangsläufig eine Beschwerde erfahren.
Ja.
Das ist auch ein unschöner Zug vom Staatsanwalt, dass er da einem nicht einlässt, sich kurz vernetzen zu lassen. Also das rechtliche Gehör ist eh schon verletzt, aber so. Also ich verstehe nicht, warum er das so gemacht hat. Er weiss ja auch doch nicht alle Aspekte, was auf Seitenverteidigung gelaufen ist. Und darum haben wir jetzt in unserem Fall, man lernt, und es ist dann halt für alle wieder viel mehr Aufwand, aber wir haben jetzt das dem Staatsanwalt gegenüber geltend gemacht, wenn er dann die Gedenke einstellen in unserem Fall, dann soll er uns doch bitte noch Frist ansetzen zur Substanzierung von allfälligen Entschädigungen und Genugtuungen. Es ist dann die Verfügung gekommen. Du schnell für die, die nicht wissen, wie das aussieht, schnell sagen. Da teilt einem die Staatsanwalt mit. Ich teile ihnen mit, dass die Strafuntersuchung vor dem Abschluss steht. Aufgrund der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse sehe ich Folgendes vor. Erlass einer Einstellungsverfügung, Artikel 319 fortfolgende StPO unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Leitung der Staatsanwaltschaft gemäß § 103 Absatz 2 Buchstabe a GOG. Und dann statt wegen, dann kommt so ganz rudimentär, auf was sich bezieht. Sie können innerhalb einer Frist von 10 Tagen Beweisanträge stellen. Die Akten können Sie nach telefonischer Voranmeldung bei uns einsehen. Und dann eben wird man aufgefordert, Entschädigung und Genugtuung geltend machen. Da steht dann noch, diese Mitteilung ist nicht anfechtbar, Klammer auf, Artikel 318 Absatz 3 StPO.
Also müssen wir jetzt die Entschädigungen und Genugtuungen etc.
geltend machen.
Geltend machen, genau.
Also da geht es wie um Arbeitsverdienst.
Also jetzt in unserem Fall, ja?
Ja, jetzt schauen wir schnell laut denken.
Den Lohnausfall werden wir geltend machen.
Den Lohnausfall, dann die Anwaltskosten. Und dann ist dann eine Frage, wie hoch die allfällige Genugtuung sein wird. Möchtest du schnell etwas zu der Praxis sagen, wie das zumindest im Kanton Zürich festgelegt wird? Da gibt es ja so eine Handgelenk-mal-Pi-Regelung.
Genau, also in unserem Fall wird es ja, werden wir die Genugtuung vor allem anhand von der Zeit, die wir haben im Gefängnis sein müssen, beziffern. Was ja so Handgelenk-mal-Pi, 200 Franken pro Tag-Regelung, mal ein bisschen auf, mal ein bisschen ab, je nachdem wie lang oder wie kurz. Aber das wird da vor allem ins Gewicht fallen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, was sagst du zu Franken 200 für so einen Tag in Haft? Und man sieht ja dann noch, wenn es viele Tage sind.
Eben, dann geht es noch runter. Dann
geht es noch runter.
Ich finde es also schon eng beim Essen.
Also es ist schmürzelig, ohne Ende.
Bin ich wert, eigentlich,
ein pro Tag? Ein Tag Freiheit. Und weißt du, wenn man dann noch sieht, wie auf der anderen Seite, in der Strafuntersuchung, in den Ermittlungen, wie man da mit voller Kehle Geld ausgibt. Bei jedem Bagatelldelikt wird es Nachteil für einen fünfstelligen Betrag, versucht man es.
Ja, es steht in keinem Verhältnis.
Es steht in keinem Verhältnis, wie man auf der einen Seite einen Rolls-Royce fährt, selbst bei minderschweren Delinquenz, und bei den Betroffenen Freiheitsrecht. Oder auch bei den Anwaltskosten.
Es ist einfach so, die Fraktion Beschuldigte
und Verteidigung.
Dort schaut man dann schon, dass die Staatskasse nicht so fest darunter leidet.
Ich habe das Gefühl, zumindest bei der Kürzung der Anwaltschaft, hat das einmal auch mit Futter nichts zu tun. Man hat keine Ahnung, was unsere Fixkosten im Hintergrund sind und denkt, was, 220 pro Stunde, das ist ja der Wahnsinn. Aber der Benny Romberg hat es mal gut in einem Podcast bei mir gesagt, wenn du Anwalt bist, eine Kleinfamilie hast, sagen wir mit zwei Kindern, und du hast nur amtliche Mandat, dann bist du also wahrscheinlich nicht weit über dem Existenzminimum. Mhm. Weil es gibt eine Untersuchung vom Anwaltsverband, dass etwa eine Stunde, die wir verrechnen können, kostet uns selber 160 Franken. Und wenn du in der Verwaltung bist, kannst du dir gar nicht vorstellen, eben, sagen wir, meine Druckerprobleme von heute. Nur schon die Zeit, die es mich jetzt das wieder gekostet hat, die ich dann nicht verrechnen kann. Wir haben ein Sekretariat, wir haben eine IT und. Also.
Ja, das kann ich, ja, jeder kann sich nicht in jeden anderen versetzen. Aber dass ich dann noch gekürzt, weil mir mitteilt wird, was alles nicht nötig war, dort habe ich Mühe.
Und weißt du, vor allem, was mich einmal trifft, ist so der Grundverdacht, die Anwälte schreiben sowieso zu viel auf.
Ja, das ist so ein Generalverdacht gegenüber uns.
Ja, und dann hat es ja Richter, die konsequent jedes Mal 20% abkürzen. Und ich würde jetzt appellieren an die Anwaltschaft, dass man das auf keinen Fall jemals eine Kürzung toleriert. Ja. Und jetzt haben sie ja da die Pauschalen erfunden, dass in der Gerichtsverhandlung nur noch Pauschalen geben. Ich möchte jetzt sehen, wenn man es findet, der Richter, das Urteil muss aufgehoben werden. Allenfalls ist ja das allenfalls qualitativ nicht genügend gewesen. Wieso tut man denn dort nicht den Lohn kürzen, oder? Und wieso kann dann nicht einmal der Anwalt sagen, ja, hat jetzt der Staatsanwalt gut geschafft oder nicht? Das wäre eine Umkehr von der Rolle, dass wir könnten dann mal sagen, okay, der Staatsanwalt, habe ich jetzt gefunden, der hat völlig unnötige Turnübungen gemacht, das sollte man jetzt auch ein bisschen kürzen.
Ja,
also weißt du, dass die sich einmal in uns hineinversetzen und sich überlegen, wie würden sie umgehen, wenn wir das auch könnten haben, den Hebel? Und der Verfahrensfehler ist sowieso, dass der Staatsanwalt, den du im Verfahren als Gegner hast, dir dann nachher die Honorarnot, also in unserem Fall tut jetzt der Staatsanwalt, den wir gegen geschafft haben, unsere Honorarnoten beurteilen.
Ja.
Also ich bin dann gespannt, wie das rauskommt. Und ich weiss, es ist ein Schimpfi-Podcast, aber da sieht man auch, wie sich Frustrationen aufstauen.
Das ist extrem frustrierend.
Und das... Mit dem Stundenansatz. Du machst mit dem Klienten einen Stundenansatz ab und dann kommt der Staat und sagt, nein, wir entschädigen nur 220 auf die Stunde. Also selbst unser Klient, der jetzt freigesprochen worden ist, der zu Unrecht beschuldigt ist, seinen Bruder umgebracht hat, wird am Schluss auf einen Teil von seinen Anwaltskosten hocken bleiben.
Höchstwahrscheinlich. Es gibt Ausnahmen. Es gibt mittlerweile Ausnahmen. sie sind wenig, aber sie sind ein grosses Kino an dieser Stelle. Es gibt wenig, die das jetzt mittlerweile anders handhaben. Aber ja, da läufst du in der Regel ins Leere. Strafverfahren über Jahre, Klienten glitten ohne Ende, es wird eingestellt, aber es kostet ja trotzdem, sorry für dich.
Und dann sind so Schmürkeli in der Genugtuung. Und, aber meistens sind sie einfach so müde, so weich geklopft, so psychisch am Ende, dass sie gar nicht mehr kämpfen mögen.
Nein.
Dann sagen sie einfach fertig, es ist gleich, oder?
Ja. Aber es gibt doch auch Ausnahmen. Also ja. Es ist jetzt nicht, man kann es einfach probieren. Es ist auch nicht okay. Es ist ehrlich gesagt auch nicht okay.
Nein, und das ist auch, wenn wir nachher da in eine Beschwerde gehen, dann ist ja auch wieder der ganze Aufwand, den die Beschwerde mit sich bringt, wird dann auch wieder nicht angemessen entschädigen. Also auch, selbst wenn du in die Beschwerde gehst, es ist immer so lose. Hast du ein Risiko und der Aufwand wird sowieso wieder nur teilweise entschädigt.
Ja, vor allem, ich verstehe es nicht ganz. Es sind doch alle Players, wissen doch, wie einfach es teilweise kann gehen, dass du in ein Strafverfahren reinkommst, obwohl du einfach nichts damit zu tun hast. Also muss man doch auch reflektieren, das kann mir theoretisch auch passieren. So ehrlich müssen wir alle sein. Das kann mir auch passieren. Also, und dann will ich doch nicht noch auf Kosten sitzen bleiben, obwohl ich vorher durch die Hölle gegangen bin. Also das will doch irgendwie niemand.
Und ich würde doch nicht einfach einen Anwalt nehmen, nämlich einen Amtlichen zu 22, wenn ich einen Anwalt kennen würde, dem ich Vertrauen habe, wo ich dann vielleicht ein bisschen mehr muss zahlen. Also in so einer existenziellen Grenzsituation würde ich mir nicht vom Staat vorschreiben lassen, dass ich nur einen Anwalt für Franken 22 nehmen darf.
Mhm. Gut, der grösste Frust, den ich mal hatte, ist, ich war in einer Bette. Und dann irgendwie bei Abschluss bin ich dann rückwirkend als Amtliche bestellt worden. Aber nein, nur noch 22 gehabt. Wahnsinn.
Ohne Antrag?
Mhm.
Was ist denn das für... Ah, das nicht mehr voll entschädigen. Gut, aber ohne Antrag können sie das ja nicht machen. Gut, sie können alles. Wenn man mir wieder in die Beschwerde... Ja, nein, wir sind einfach im kürzeren Hebel. Nichtsdestotrotz sollte man nicht müde werden und weiterkämpfen, weil es ist im Endeffekt wichtig für den Rechtsstaat an sich. Jetzt werden wir das begründen und dann schauen, was es gibt. Wenn es jetzt noch nicht gemacht im nächsten Mal können wir dann ein bisschen sagen, was das für Beträge sind, dass sich die Leute da ein bisschen eine Vorstellung machen können, was das für ein Aufwand jetzt war, das Verfahren. Das ist auch so ein Grundverdacht. Das haben wir ja, glaube ich, auch im Workshop besprochen. Das amtliche Mandatssystem hat ja eine falsche Anreizstruktur.
Kann haben, ja.
Kann haben. Also wenn die Anwälte zu wenig zu tun haben, können sie natürlich schon einzelne Mandate ein bisschen ausweiten. Den Verdacht gibt es ja auch immer wieder.
Mhm.
Aber ich habe zum Beispiel schon erlebt, dass ich in abgekürzte Verfahren bin. Da haben damals die Staatsanwälte und die Richter gar keine Ahnung, was das allenfalls intern für einen Kampf ist, weil der Klient vielleicht einen aus unserer Sicht sinnlosen Kampf führen will. Dann hilfst du quasi das einfachste Verfahren. Das hatte ich halt gerade letztens, wo du mich dann vertreten hast vor Gericht. Und nachher sind wir noch abgekürzt worden von dem Einzelrichter. Und ich meine, das hat mich auch sehr getroffen. Weil ich glaube, ich habe letztlich dort am Staat sehr viel Geld gespart.
Ja.
Mit dem Dickschädel von Klienten. Und das Mandat hat mich emotional, der Kampf mit dem Klient, und zwar in meinen Augen der Kampf, den Klient auf die richtige Bahn mitnehmen, oder, dass es einfach nicht schlimmer kommt, hat mich emotional sehr viel gekostet. Und dann noch gekürzt werden, also in dem Fall habe ich das Gefühl gehabt, es stimmt es überhaupt nicht mehr im Verhältnis.
Mhm. Ja, gut, ich kann euch ein Urteil abholen. Ah ja. Das wird extrem unterschätzt. Und ich glaube, natürlich gibt es verschiedene Anwälte, wie es verschiedene Staatsanwälte und verschiedene Richterinnen und so gibt. Aber ich glaube, so Quoten, also müssen wir mal anschauen, aber es gibt ja doch diverse abgekürzte Verfahren in Verfahren bei Amtlichen. Also wenn wir immer alle nur aufs Geld spielen, gibt es sie schlicht und einfach nicht. Punkt aus, Ende. Weil dann habe ich ein Interesse, dass ich kann gehen gross plädieren und das Untersuchungsverfahren in jedes Detail ausgeweitet wird und mal der Staat das ganze Programm durchfährt, weil ich bin ja dann dabei und kann billen, oder?
Jetzt kommt mir dazu noch etwas anderes in den Sinn. Ich meine, Strafverteidiger wirst du nicht, weil du Geld drüber bist. Da gäbe es ganz andere Disziplinen innerhalb des JUS als Strafrecht. Und darum glaube ich eben, dass der Pauschalverdacht, dass wir zu viel aufschreiben, dass wir Mandat ausweiten. Natürlich gibt es immer schwarze Schafe, aber für das Gros von der Verteidigerinnen stimmt das absolut nicht.
Mhm, glaube ich auch.
als ich noch Eherecht gemacht habe, hatte ich ein bisschen den Verdacht gehabt, aber im Strafrecht habe ich jetzt das einmal nicht. Auch einmal Zusammenarbeit mit einem geschädigten Vertreter oder mit einer Verteidigung, wenn man auf der Gegenseite ist, hat man ja den Eindruck einmal nicht.
Nein.
Weißt du, dass jetzt der andere irgendeinen Vergleich hintertreibt oder ein abgekürztes Verfahren, nur weil er selber Geld verdienen will?
Also sagen wir für alle im Strafrecht tätigen Anwältinnen und Anwälte, oder? Egal ob beschuldigte oder geschädigte Seite. Weil also als geschädigte Vertretung wirst du also auch gross gekürzt. Also das ist also nicht nur bei den Beschuldigten. Sondern es ist dann so, der soziale Beistand ist nicht Aufgabe von dir, das wird gekürzt. Punkt. Also weg vom Schimpfen. Zurück als Team. Es ist jetzt zwar nicht so eine klassische «Wie geht es weiter?» Frage, wie wir es meistens hatten, oder ja, jetzt letztes Mal schon nicht, sondern einfach eine Frage. Sind 200 Franken pro Tag deiner Meinung nach gerechtfertigt?
Also Haftentschädigung. Wir haben gesagt, es ist deutlich zu tief. Ein Tag Freiheit, 200 Franken. Wie seht ihr das?
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.